Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Huck. Dreimal Literatur heute in unterschiedlichsten Darreichungsformen. Geschrieben, gesungen, gesehen und besprochen. Eine Rezension des neuen Romans der Österreicherin Mareike Fallwickel. Ein Gespräch mit Alan Posner zu seinen Lektüren der Songs von Bob Dylan. Und zuerst ebenfalls im Gespräch der Lyriker Nico Bleutke. Er berichtet über eine Ausstellung in Wien zu Leben und Werk der Schriftstellerin Friederike Mayröcker, Ich denke in langsamen Blitzen. Mit ihrer poetischen Radikalität, über 100 Büchern und vielfach ausgezeichnet, prägte Friederike Mayröcker die deutschsprachige Literatur. Schön, dass Sie hier sind, Herr Bleutke.
Hallo.
Sie waren jetzt in Wien und haben diese Ausstellung gesehen. Was ist denn dort gezeigt?
Also es sind vor allen Dingen viele von den Lebensmaterialien gewissermaßen, die das Mayröckersche Leben ausgezeichnet haben. Stifte, Telefone, Tablettenschachteln, bis zu diesen Kleinigkeiten kann man das bewundern. Und dann natürlich die Schreibutensilien, Notizbücher, Blätter, ihre eigenen Texte. Dazu gibt es aber viele Bilder und Fotoalben, Tagebücher, Briefe. Das Ganze ist wie alle Ausstellungen in diesem Literaturmuseum in so Regalbretter eingelassen. Also man hat das Archiv und gleichzeitig die Lust am Lesen schon in diesen Regalbrettern verkörpert gewissermaßen. Und anfangs ist die Ausstellung nach biografischen Stationen des Mayröckerschen Lebens angeordnet. Also das ist die eine Hälfte und die andere, ab der Hälfte der Ausstellung wechselt es und wird dann eher thematisch. Also da gibt es dann Abteilungen zu den Gedichten oder zu den großen Prosabüchern. Aber Mayröcker hat eben auch Hörspiele geschrieben und Kinderbücher. Das ist alles mit Materialien angereichert, Exemplaren der Hörspiele, was man so für die Kinderbücher an Zeichnungen und so weiter hatte. Und an kleinen Hörstationen kann man Ausschnitte aus Radioporträts hören. Und es gibt eine kleine Grotte, da wird ein ganzer Film von ihr gezeigt. Und da kann man natürlich dann viel Mayröckers eigene Stimme auch hören, wie sie erzählt aus ihrem Leben.
Das klingt ja nach einer wirklich sehr umfassenden, vielfältigen Ausstellung, was wahrscheinlich auch nicht überraschend ist, denn Friederike Mayröcker, 1924 geboren, 2021 gestorben, überdeckt ja mit ihrem Leben und ihrem Schaffen im Grunde ein ganzes Jahrhundert.
Ich glaube, es ist tatsächlich eine völlige Durchdringung von Leben und Schreiben. Das klingt erstmal nach einer Binsenweisheit, weil das bei vielen romantischen Autoren
vor allem ist. Es gibt ja diesen berühmten Satz von ihr, also die Existenz muss poetisch sein.
Und die ist es bei ihr ganz und gar. Also sie hat tatsächlich so gelebt, dass sie den Alltag regelrecht aufgesaugt hat oder er sei in sie eingefallen, sagt sie in diesem Filmporträt. Und das ist der zweite Punkt, den man sehr schön in dieser Ausstellung sieht. Die hat alles auf kleinen Zetteln notiert. Und zwar, da kommt eben auch das ganze Leben rein. Das waren nicht Notizzettel, sondern das konnten Kassenbons sein, zerrissene Briefumschläge, sogar auf der Rückseite einer Bügelbrettverpackung, auf dieser Pappe wurde notiert.
Ja, oder so Pappteller habe ich gesehen.
Pappteller auch, genau. Oder zerrissen. Und das wurde alles beschrieben mit diesen kleinen Alltagseinfällen oder poetischen Bildern oder Zitaten, die sie notiert hat, Traumresten, Erinnerungsfacetten und so weiter. Und das kann man eben alles in dieser Ausstellung sehr schön sich angucken. Und man sieht dieses Zetteluniversum tatsächlich.
Was zeichnet Mayröckers Schreiben aus? Ist es dieses auf allen Materialien in der Welt sich zu artikulieren?
Da kommt das ganze Leben eben rein und es ist ja nicht so, dass sie diese Zettel dann irgendwie sauber archiviert hätte, sondern es gibt ja auch schon sehr bekannte Aufnahmen von ihrem berühmt-berüchtigten Arbeitszimmer, in dem diese Zettel vermischt mit Manuskripten und kleinen Sachen, Stofftieren, anderen Figuren, ganze Wäschekörbe. Also das ganze Arbeitszimmer war eigentlich eine Landschaft aus Wäschekörben mit Zetteln, die auch an kleinen Wäscheleinen quer durch den Raum gehängt waren, die sie sich dann immer mittendrin war, ihre Schreibmaschine, also umwuchert von Papieren. Und in diesem Zetteluniversum und diesem Arbeitszimmer zeigt sich natürlich auch die völlige Durchdringung des Lebens und des Schreibens. Das war bei ihr tatsächlich eines wie das andere. Und das ging morgens los, bis sie dann mittags mit dem Schreibgeschäft durch war. Und dann ist sie rausgegangen, oft, als sie das noch konnte, hat kleine Spaziergänge gemacht und da die Außenwelt aufgesaugt. Sie beschreibt das auch sehr schön. Dieses Draußensein, da fiel alles in sie ein. Das war das Aufsaugen der Wirklichkeit. Da hat sich das im Hintergrund gewissermaßen angesammelt. Sie hat vielleicht auch da schon ein bisschen notiert. Und gerade morgens nach dem Aufstehen hat sie das eben auf den verschiedensten Zetteln oder wenn so ein Einfall kam. Und dann hat sie aber dann mit diesen Zetteln eben gearbeitet.
Sie sind selber Lyriker. Worin sehen Sie denn die Bedeutung Mayröckers? Warum ist sie wichtig für Schreibende?
Na, es ist zum einen, glaube ich, diese Offenheit für alle Materialien. Und es ist natürlich ein Schreiben, und das macht sie ganz und gar gegenwärtig, was alle möglichen Grenzziehungen aufhebt. Also rein literarisch gesehen natürlich die Grenzziehungen zwischen vermeintlichen Gattungen, Prosa, Lyrik, Hörspiel, das verschwamm alles miteinander. Sie hat eine ganz eigene Kunst entwickelt, das ineinander gleiten zu lassen. Aber es ist eben auch ein Schreiben, das alle anderen Grenzen, Gendergrenzen sozusagen, die vermeintlichen Unterteilungen, mit denen man so denkend und wahrnehmend durch den Alltag geht, hier die Anschauung, dort der Verstand, hier die Erinnerung, dort das, was man aktuell hat, das fließt bei ihr alles ineinander oder wird ineinander montiert. Und dadurch ist es eine große Offenheit, die mit einer großen Vorstellung von Freiheit und einem Leben und Erleben und Lesen können für die Lesenden dann auch von Freiheit verbunden ist.
Danke, Nico Bleutke.
Vielen Dank.
Nico Bleutke zur Ausstellung im Wiener Literaturmuseum, Friederike Mayröcker, Ich denke in langsamen Blitzen. Unter diesem Titel ist auch im Zschollnay Verlag der umfangreiche und weiterführende Katalog erschienen. 352 Seiten kosten 34 Euro. Bleiben wir noch in Österreich. Mareike Fallwickel, geboren 1983, ist eine neue starke Stimme des literarischen Feminismus. Die Wut, die bleibt, heißt ihr Buch, das im vergangenen Jahr für Aufsehen sorgte. Darin ging es um eine überforderte Mutter, die sich während der Corona-Pandemie in den Burnout schuftet und schließlich völlig erschöpft vom Balkon stürzt. Nun legt die kämpferische Feministin aus dem Salzburger Land einen neuen Roman vor, Und alle so still. Auch darin geht's um ausgebeutete Frauen und darum, wie man sich wehren kann. Gisa Funk hat den Roman gelesen.
Die Idee ist simpel und nicht neu, dafür aber effizient. Was wäre, wenn alle ausgebeuteten Frauen in unserer von Männern dominierten Gesellschaft vereint den Dienst verweigern würden? Der altgriechische Dramatiker Aristophanes hat dieses Szenario schon vor mehr als 2500 Jahren in seiner Komödie Lysistrata durchgespielt, als er kriegsmüde Frauen kollektiv in den Sexstreik treten ließ. Die österreichische Feministin Mareike Fallwickel hat diese Idee nun in die Epoche unseres Internetkapitalismus verlegt, nur dass es bei ihr nicht um einen Antikriegsprotest geht, sondern um die Aufwertung von weiblicher Arbeit. Also darum, dass besonders die Fürsorgeleistung von Müttern, Erzieherinnen oder Pflegerinnen endlich stärker gewürdigt und besser bezahlt werden soll. Ganz nach dem antiken Vorbild kündigen ihre Protestfrauen von nun auf gleich ihre Jobs und danach ebenso plötzlich gemeinsam und schweigend auf öffentlichen Plätzen herumzuliegen.
Die Frauen liegen da wie hingeworfen. Ihre Körper scheinen keinem Muster zu folgen. Sie sehen aus wie etwas Zerschmettertes, aber verletzt sind sie nicht. Durch ein Megafon ruft der Polizist, dass die Frauen die Sicherheit der Bevölkerung gefährden und er sie auffordert, sich unverzüglich zu entfernen. Dann machen sich die Einsatzkräfte an die Arbeit. Sie heben die Frauen auf, sie tragen sie weg, zwei Beamte pro Frau und keine wehrt sich.
Fallwickel erzählt ihre Geschichte wie ein Drehbuch in Shortcuts-Manier. Es gibt viele Dialoge, harte Szenenwechsel, Cliffhanger, drastische Sprache, heftige Sex- und Action-Szenen. Poetisch liest sich das nicht. Eher wie ein rasanter Filmplot, geschrieben mit viel politischem Furor. Fallwickel will aufzeigen, was ihrer Meinung nach grundsätzlich schiefläuft in unserer patriarchalen Profitgesellschaft. Und sie will titelgemäß zu einem stillen Aufstand der Frauen aufrufen. Drei zeittypische Opferfiguren stehen bei ihr im Mittelpunkt, zwischen denen die Perspektive hin und her schwenkt und die sich schon bald über den Weg laufen. Da ist zum einen Elin, eine Influencerin Anfang 20, Tochter einer Hotelmanagerin, die über 1 Million Follower hat und den schnellen Sex mit Hotelgästen sucht. Der Preis für ihre Profilsucht aber ist hoch. Elin wird mit Hasskommentaren überschüttet und fühlt sich innerlich leer. Gegenüber der zweiten Hauptfigur des Romans, Nuri, klagt sie:
Wenn ich mich selbst im Internet sehe, auf den Fotos, bin ich ein Bild, eine Fläche. Und die ist etwas wert, die kann verkauft werden. Aber dieses Geld stammt direkt von Frauen, denen eingeprägt wird, dass die sich schämen sollen dafür, wie sie aussehen. Ich bin daran beteiligt.
Der 19-jährige Nuri wiederum ist als Unterschichtskind und Schulabbrecher mit Migrantenmutter gleich doppelt benachteiligt. Nun rackert er sich in drei Billigjobs ab. Als Thekenkraft, Pizzabote und sogenannter Bettenschubser, also Hilfspfleger im Krankenhaus. Dort lernt Nuri dann auch Hauptfigur Nummer 3 kennen, die Krankenpflegerin Ruth. Sie ist Mitte 50 und muss täglich ausbaden, was hinter dem Schlagwort Pflegenotstand steckt.
Ruth war allein zuständig für 24 Patienten. 24 Menschen, die frisch operiert sind und sich übergeben müssen vom Hydal, die einen Harnkatheter haben oder fortgeschrittene Demenz mit Weglauftendenzen. Dass eine Pflegerin sich ohne Unterstützung bis zum Morgen um derart viele Kranke kümmert, ist normal, nichts Besonderes.
Mareike Fallwickels Roman ist weniger ein Roman als ein erzählerisch aufgepepptes Manifest. Entsprechend klischeehaft und konstruiert wirkt das Ganze streckenweise. Das aber wäre noch nicht wirklich problematisch, weil die Autorin die Lebensumstände ihrer Verliererfiguren gut recherchiert hat und ein Gespür für Dramaturgie besitzt. Wirklich problematisch an ihrem feministischen Aufrüttelungsroman ist dessen einseitige und zunehmend ideologische, männerverachtende Sichtweise. Denn auch wenn nicht alle männlichen Figuren negativ sind, es gibt auch ein paar überarbeitete Ärzte, so sind doch alle auftretenden Gewalt- und Ausbeutungsbösewichte durchweg männlich, während die Protestfrauen sich alle bestens verstehen und harmonisch zusammenhalten. Und so ist es in diesem Antidiskriminierungsroman dann schon eigenartig, gleich mehrfach zu lesen, dass Männer angeblich von vornherein die schlechteren Menschen sind. In einem Gespräch zwischen der Krankenpflegerin Ruth und ihrer Freundin Barbara klingt das dann beispielsweise so.
Es ist gut, dass Frauen Sorgennotstände auffangen, dass sie sich an menschlichen Bedürfnissen orientieren und nicht an Macht, Profit und Wettbewerb, sagt Barbara. Es ist gut, dass sie sanft sind und zugewandt und unterstützend. Frauen sollten sich das nicht abtrainieren, aber Männer sollten endlich damit anfangen. Ohne die Frauen fällt die Liebe aus, sagt Ruth leise.
Also Entschuldigung, aber das ist feministischer Kitsch und letztlich Sexismus pur. Denn warum sollten Frauen per se nur sanft und liebevoll sein und nicht an Macht und Profit interessiert? Es ist vor allem diese grundsätzlich frauenüberhöhende, männerfeindliche Rhetorik, die einem die Lektüre schon bald verleidet. Denn einfach nur die geschlechtsspezifische Abwertung umzukehren, wäre wohl die falsche Form von Gleichberechtigung.
Gieserfunk über Mareike Fallwickels Roman Und alle so still. Rowohlt Verlag, 368 Seiten, 23 Euro. Im Juni ist die Autorin auf Lesereise in Deutschland. Forever Young heißt einer der bekanntesten Songs des Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan, der am letzten Freitag 83 Jahre alt wurde. Forever Young ist auch der Journalist und Autor Alan Posner. Er hat sich mit diesem und 49 weiteren Songs, also knapp einem Zehntel des Werks von Bob Dylan, beschäftigt. Herzlich willkommen, Alan Posner.
Danke, guten Tag.
Bücher haben ja oft eine Geschichte, sind mehr als das, was man gerade in den Händen hält. Ihr Buch Shot of Love, Bob Dylan, hat eine Geschichte. Wie ist es denn dazu gekommen?
Das war so, während der Pandemie saßen meine Frau und ich zu Hause, wie so viele, eingeschlossen. Meine Frau sagte, du verstehst was von Lyrik, erklär mir die Lyrik. Ich war Deutsch- und Englischlehrer, daher glaubt sie, dass sie was von Lyrik verstehe. Und nach einer Weile, wir hatten Goethe, Schiller, ganze deutsche Lyrik durchgemacht, sagt sie, und wie ist es mit Dylan? Und da haben wir jeden Morgen nach dem Frühstück einen Dylan-Song gemacht. Und da habe ich gemerkt, verdammt noch eins, der Mann ist gut, der fordert. Was ich nicht so genau wusste vorher. Und dann dachte ich mir, was ich begriffen habe, dank meiner Frau, das möchte ich gern mitteilen. Und dann habe ich mir die Songs, die wir beim Frühstück so besprochen haben, dann auf meinem Blog veröffentlicht und dann wurde so langsam ein Buch draus.
Es sind jetzt 50 Texte, Songs, die Sie sich vorgenommen haben. Sie sind selbst auch Musiker. Hat das denn eine Rolle gespielt, also bei der Annäherung an diese Songs, oder geht es rein um den Text?
Es geht in dem Buch rein um den Text, weil ich denke, Leute haben in Bezug auf Dylan, auf die Musik und besonders auf die Stimme, die haben Meinung, da kann man nicht viel machen. Wenn jemand sagt, der krächzt nur, dann kann ich nur sagen, es stimmt nicht, aber ich rede nicht drüber. Aber die Texte, da ist mehr als nur der Geschmack. Man kann über Hölderlin, über Goethe, über Schiller, über Rilke ja nicht sagen, gefällt mir nicht. Und so ist es mit den Dylan-Texten. Da fühle ich mich sozusagen kompetent zu sagen, nee, hör mal, das ist tatsächlich Lyrik. Ich fühle mich auch kompetent zu sagen, nee, da hat er sich das ein bisschen leicht gemacht. Das gibt's ja auch. Es gibt viel höheren Blödsinn bei Dylan, aber auch viel Tiefsinn.
Das fand ich als Leser sehr angenehm zu sehen, dass Sie auch schreiben, dass Sie die Songs bewundern, aber teilweise auch nur einzelne Phrasen verstehen. Also das heißt, Sie sind ja oft so aufgeladen, auch an Bildern und an Bedeutungen, dass es vielleicht auch gar nicht um das reine Verständnis geht, oder?
Richtig, also es gibt diesen Song zum Beispiel, den wir auch jetzt singen mit meiner Band. It's alright, ma, I'm only bleeding. It's alright, ma, I'm only bleeding. Und da gibt's diese eine Stelle, wo wir alle immer gejubelt haben, wenn wir den Song sonst nicht verstanden haben. Sometimes the President of the United States has to stand naked. Manchmal muss auch der Präsident der Vereinigten Staaten nackt dastehen. Wir haben da gejubelt. Inzwischen wissen wir viel zu viel über nackte Präsidenten, ja. Spermien auf dem blauen Kleid, von Trump ganz zu schweigen. Aber es war damals irgendwie, dass jemand das sagte. Der ist auch nur ein Mensch. Wie du und ich im Grunde genommen. Und das ist eine Phrase. Das Lied ist voll. He not busy being born is busy dying. Wer nicht dabei ist, geboren zu werden, ist dabei zu sterben. Ja, was bedeutet das? Könnte höhere Blödsinn sein, könnte aber wirklich sein, dass man sagt, ja, was heiß geboren werden und so weiter. Ja, und es sind tatsächlich durch die ganzen Songs, da bleiben diese Dinge im Kopf stecken. Ein bisschen wie ja auch bei Schiller. Da gibt's auch lauter Phrasen, die man die Axt im Haus erspart, den Zimmermann und so. Die so hängen bleiben, auch wenn man vielleicht nicht weiß, aus welchem Drama das ist. Wilhelm Tell, glaube ich, aber. Ne?
Sie erwähnen jetzt gerade Schiller, aber im Lesen der Dylan-Texte, Sie erwähnen da Orwell oder Shakespeare, William Blake, Hölderlin, die Beatles, Bertolt Brecht. Also das ist ja etwas, was auch wirklich über diese reinen Dylan-Texte hinausgeht. Sie eröffnen auch einen Kosmos eigentlich in die Literatur. Sie stellen Beziehungen her, sie erhellen Hintergründe. Hurricane zum Beispiel ist einer der Songs, wo sie auf den Rassismus eingehen und auch auf die Ambivalenz. Das war ein Satz, dass sie sagen, also nicht jedes Opfer ist auch unschuldig. Ja, das macht eigentlich Freude am Lesen dieser einzelnen Texte, weil es weitergeht. Ja, es ist nicht nur eine reine Dylan-Exegese.
Richtig. Ich war mal Deutschlehrer, wie gesagt, und habe immer gesagt, man fragt nicht, was will mir der Dichter eigentlich sagen? Und warum sagt das nicht gleich, sondern was sagt mir dieser Text? Und diese Texte von Dylan, Sie haben es ja gesagt, sie eröffnen Räume. Natürlich dem oder der Person, die eine literarische, aber auch popkulturelle Bildung hat, natürlich mehr als jemandem, der es nicht hat. Aber und diese möglichen Räume, die eröffne ich. Und im Übrigen glaube ich, Dylan selbst ist ja jemand, der ist wie eine Elster. Der pickt überall Phrasen und so auf, aus italienischen Sonetten des 13. Jahrhunderts, aus Shakespeare durchaus, besonders aus der Bibel. Und deshalb ist es vollkommen richtig, wenn man aus dieser Collage Dylan wiederum eine neue Collage macht, Dylan Plus. Das habe ich versucht.
Sie haben auch viele Übersetzungen abgedruckt, also nicht die Originaltexte, dafür gibt es QR-Codes, man kann diese Texte sich selber quasi aus dem Internet runterladen, aber sie haben deutsche Übersetzungen zitiert und da tauchen Namen auf von Übersetzern, die ich noch nie gehört habe. Ist es überhaupt möglich, Dylan ins Deutsche zu übersetzen?
Na, es ist sehr schwer. Und jetzt werde ich eine ganze Menge Leute verärgern. Ich finde zum Beispiel die Leute wie Niedecken und Ambros, die ihn in irgendeiner Weise verdialektiert haben, die liegen vollkommen neben der Sache. Aber Manfred Maurenbrecher beispielsweise, der viele Dylan-Songs übersetzt hat, der übersetzt sie in sein nuschelndes Hochdeutsch und der bringt sie auf den Punkt. Also natürlich kann man, genauso wie man Shakespeare übersetzen kann, kann man auch Dylan übersetzen. Also meine Großeltern fanden die deutschen Übersetzungen Tieck Schlegel besser als das Original. Sie nannten Shakespeares Original die englische Version. Also so weit würde ich nicht gehen. Aber es gibt Übersetzungen, wenige von Dylan, die richtig, richtig gut sind. Und also deshalb zitiere ich sie.
50 Interpretationen bekannter und weniger bekannter Songs von Bob Dylan haben Sie uns jetzt vorgelegt. Dankeschön, Alan Posner.
Ich danke.
Alan Posners Lektüren von Bob Dylan Songs sind im Lukas Verlag erschienen. Shut of Love, 50 Interpretationen bekannter und weniger bekannter Songs von Bob Dylan. 185 Seiten, 25 Euro. Das war der Büchermarkt für heute und nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Am Mikrofon war Carsten Huck.